Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in dieser Folge geht es um die Abfallproblematik im Klinikbereich. Genauer gesagt um die Bedeutung von medizinischen Einmalgebrauchsprodukten für die Kreislaufwirtschaft. Vielen ist gar nicht bewusst, wie groß dieses Thema eigentlich ist, weil es in den öffentlichen Diskussionen immer ein bisschen im Hintergrund läuft. Aber Krankenhäuser sind mit ca. 4,8 Millionen Tonnen Abfall jährlich der fünftgrößte Abfallproduzent in Deutschland. Dazu gehören zum Beispiel Schutzmasken, Testutensilien, aber auch Einweg-Operationskittel, Handschuhe, die zu großen Teilen nach einmaliger Benutzung weggeworfen und anschließend immer noch verbrannt werden. Wie können diese Rohstoffe wieder sinnvoll in den Werkstoffkreislauf zurückgeführt werden? Und wo liegen die Potenziale im Lebenszyklus eines Medizinproduktes? Das sind Leitfragen, mit denen wir uns in der heutigen Folge einmal beschäftigen wollen. Und dazu mir zugeschaltet im Interview sind zwei Gäste. Das sind einmal Frau Birgit Schuhn, die Leitung der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Ökologie der München Klinik GmbH und Gefahrgutbeauftragte, und der Herr Stefan Fimpeler. Er ist Vertriebsleitung und Prokurist bei Remondis Medicine GmbH. Hallo, guten Morgen an Sie beide. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich hatte es ja schon angekündigt in der Einleitung. Medizinische Einmalprodukte machen einen erheblichen Teil der Abfälle im Gesundheitssektor aus. Bisher werden diese Abfälle fast ausschließlich energetisch verwertet. Und ich frage mich an dieser Stelle, warum ist die stoffliche Verwertung dieser Abfälle bisher nicht zugelassen bzw. in größerem Maße umgesetzt? Und was sind eigentlich die größten Hürden dabei?
Vielleicht kann ich aus der Erfahrung berichten, großer Hebel ist, und das wird zum großen Teil zumindest bei uns im Unternehmen umgesetzt, die Verpackungen, die zahlreichen Sterilverpackungen, die gehen sehr wohl in die stoffliche Verwertung. Aber wenn die Produkte dann im Einsatz waren, dann dürfen die nicht bislang in die stoffliche Verwertung, weil eine stoffliche Verwertung, Beispiel Kunststoffe oder Papier, läuft über Sortieranlagen. Und wir haben immer noch keine vollautomatischen Sortieranlagen in der Bundesrepublik. Das heißt, ein Teil erfolgt automatisch und dann sitzen am Ende der Förderbänder Männer und Frauen und sortieren den Abfall nach. Und da gibt es bestimmte Anforderungen, eben auch seitens Arbeitssicherheit, Hygiene, welche Produkte oder Abfälle an der Stelle überhaupt auf die Förderbänder gelangen dürfen. Und das, da ist dann das Thema, ein Handschuh, ein Einmalhandschuh kann mal blutig sein. Oder wir haben die Masken oder wir haben Infusionssysteme, ähnliche Dinge. Müssen nicht unbedingt am Patienten gewesen sein, der eine infektiöse Krankheit hatte, aber das sind halt solche Ausschlusskriterien der Sortieranlage. Und da kommt es eben darauf an, wo sind wir, an welcher Stelle in der Republik Nord, Süd, West, Ost.
Vielleicht mal an der Stelle für jemanden wie mich, der in dem Krankenhaus-Alltagsgeschäft, sage ich mal, nicht ganz so nah dran ist. Aber wie sieht das denn so täglich in der Praxis aus? Also bei den ganzen Einmalprodukten, wie gehen Sie damit täglich dann um? Werden die dann gesammelt oder wie sieht das tatsächlich in der Praxis bei Ihnen aus?
Es ist tatsächlich so, gehen wir einfach mal in OP, einfach weil auch dort der größte Anfall an Abfällen ist im Unternehmen. Und da gibt es bestimmte Bereiche, Einleiträume, Vorbereitungen, und da lassen sich diese Sterilverpackungen auspacken. Und die lassen sich dann gesondert erfassen für die stoffliche Verwertung. Gehen wir in den OP-Saal rein, ist das Bild ein anderes. Da haben wir oft aus Platzgründen nicht die Möglichkeit. Da nochmal, da ist vielleicht auch das eine oder andere Produkt, wo nicht direkt am Patienten war, zu erfassen. Und dann landet tatsächlich alles im Rest und geht dann eben in die Verbrennung und ist an der Stelle für einen Kreislauf verloren. Also man muss schon sehen, wo arbeiten die Herren und Damen der Pflege, wo lässt sich was vorher erfassen, vorbereitenden Tätigkeiten oder wo Infusionen vorbereitet werden. Da fallen viele, gehen wir zu den Kunststoffen, Abfälle an, die in die stoffliche Verwertung gehen können. Und da gilt es auch gezielt, von Abfallbeauftragtenseite her tätig zu werden und diese Abfälle zu erfassen.
Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass die Hygiene- und Qualitätsansprüche im Gesundheitssektor natürlich besonders hoch sind. Aber bedeutet das gleichzeitig dann eben auch, dass diese Regularien eine Kreislaufwirtschaft für medizinische Abfälle blockieren? Also müssten wir da vielleicht die Regeln lockern oder gibt es vielleicht technische Lösungen, die das Ganze umgehen können? Wie sieht es da aus?
Es gibt sicherlich Möglichkeiten und man kann es wie immer nicht eindeutig sagen, kommt drauf an, ist so das Schlagwort an der Stelle, an die ganzen Gegebenheiten vor Ort. Aber wenn ich daran denke, beispielsweise wieder im OP, einfach weil da das größte Geschehen erfolgt, dann hast du Produkte, die lassen sich wieder aufbereiten oder ließen sich wieder aufbereiten, je nach Materialzusammensetzung des Medizinprodukts. Dann müssen die gesondert erfasst werden und können, sofern intern eine Aufbereitungseinheit vorhanden ist, intern aufbereitet werden. Und ich sage es jetzt mal einfach lapidar, kein Mensch fährt dann solche Produkte 50 Kilometer in eine Aufbereitungseinheit, weil es im eigenen Haushalt möglich ist, weil dann die Transportkosten etc. dazukommen. Das heißt, es gäbe Möglichkeiten, aber die sind aktuell leider so nicht genutzt in den Kliniken. Man kann mal eine Wischdesinfektion machen vom einen oder anderen Instrument, gerade wenn es um Instrumente geht. Im OP hat man ja die Mehrweginstrumente, aber wenn es so um Klammernahtgeräte, ähnliche Medizinprodukte dann tatsächlich auch geht, da kann man Wischdesinfizieren, aber das ist dann schon alles an Möglichkeiten, die das OP-Personal hat.
Herr Fimpeler, ich guck mal zu Ihnen herüber. Wir haben ja jemanden mit Ihnen hier sitzen, der auf der anderen Seite sich befindet. Wie sehen Sie das denn? Also Regularien für Abfälle aus dem Gesundheitssektor, sollte man da ein bisschen nachbessern und das Ganze vereinfachen? Oder sehen Sie da auch eher technische Lösungen, die das Ganze besser machen könnten?
Nach wie vor muss man einfach sagen, dass ganz klar das Thema Schutz von Mensch und Umwelt immer noch am wichtigsten ist. Sei es sowohl im Krankenhaus das Thema Hygiene als auch dann bei uns in den Sortieranlagen oder in unserer speziellen Anlage, Recomet-Anlage für die Bearbeitung von infektiösen Abfällen. Und ich sag mal, das, was die Vegetoren gerade auch schon gesagt hatte, es können immer die Materialien mit ja, Sekreten, Exkrementen etc. verunreinigt sein und man muss sich immer vorstellen, am Ende des Tages müssen diese Sortieranlagen auch gereinigt werden. Ja, also da geht es auch um das Thema Arbeitsschutz, Hygiene, gerade in diesen Sortieranlagen. Und sagen wir mal, mit Exkremente verunreinigte Förderbänder zu säubern, das wäre schon wirklich ja unter dem Aspekt der Hygiene, weil man auch nicht weiß, was tatsächlich drin ist, sollte man davon nach wie vor absehen. Mit Sicherheit kann man das, was die Birgit schon sagt. Das Wichtigste ist das Thema Trennung am Anfallort oder am Entstehungsort. Dort sich auch nochmal explizit mit den Stoppströmen zu befassen, was ist sortierfähig, was ist trennfähig, aber auch was ist recyclingfähig. Sag ich mal, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, wo die verschiedenen ja, Stakeholder aus Medizinprodukteherstellern, Krankenhäusern, aber auch Entsorger oder ne, so wie jetzt auch Forschungseinrichtungen wie eine Hochschule Pforzheim mit einfach dabei zusammenarbeiten müssen und schauen müssen, was ist eigentlich nach dem jetzigen Stand der Technik möglich.
Dann nur eine kurze Rückfrage, bevor ich das Thema gerne ein bisschen noch zurückstellen würde. Aber ist das Bewusstsein dafür da? Also gibt es da viel, was sich tut? Also gerade wenn wir darüber reden, dass das Abfallaufkommen so groß ist, also ist das allen bewusst? Findet da mehr Initiative statt?
Also wir merken es schon, also definitiv. Wir haben quasi, ich möchte jetzt nicht sagen täglich, aber regelmäßig Anfragen auch von Medizinprodukteherstellern, aber auch aus den Krankenhäusern. Was können wir damit machen? Was können wir dort mitmachen? Also es gibt verschiedene Projekte, die sich aktuell entwickeln, wo man schon merkt, die Dynamik ist schon sehr groß. Und ich glaube schon, dass die nächsten Jahre auch zeigen werden, dass deutlich mehr Recyclingfähigkeit, Mülltrennung in den Krankenhäusern stattfindet. Man muss sich halt auch immer die Größe der einzelnen Krankenhäuser vorstellen. Wenn ich jetzt nach München gucke, ja, dort gibt es dann Broschüren als Abfallbeauftragte. Oftmals ist es aber auch so, dass dann der Haustechniker die Aufgabe des Abfallbeauftragten übernimmt. So, und der hat natürlich die Hauptverantwortung, dass die Technik im Hause läuft und der vielleicht dann nicht diesen Fokus oder die gezielte Augen für die ja, Mülltrennung, Müllerfassung etc. hat im eigenen Hause.
Hm. Nehmen Sie das auch so wahr, Frau Schuren?
Ja, ich wollte es gerade ein bisschen ergänzen, was Herr Fimpeler sagte. Ich kenne es von unseren Ärzten aus dem OP, die auch ihre Netzwerke haben, auch bundesweit. Ne? Und da wird das Thema sehr wohl thematisiert, aufgrund der Datenlage, dass diese großen Abfallströme tatsächlich aus dem Bereich kommen, wo auch, kann man so sagen, das Geld erwirtschaftet wird in den Kliniken und dass ein Bewusstsein vorhanden ist. Ne? Und dann guckt man sich die einzelnen Produkte an, dann siehst du, hoppla, die bestehen ja aus einer Vielfalt von Materialien. Und wenn du was recyceln willst oder erstmal erfassen und dann sortieren, sollte das möglichst entweder leicht zu trennen sein, sodass Plastik zu Plastik geht, Metall zu Metall, einfach ausgedrückt. Und da braucht man, wie auch Herr Fimpeler sagte, das kann eine Klinik als Abfallerzeuger nicht regeln. Man hat die Vorgaben vom Gesetzgeber, ja, Kreislaufwirtschaft, aber man braucht Partner und das ist ein ganz wichtiges Thema und da sind wir schon viele, viele Jahre dabei, auch von unserem Unternehmen zu sagen, hoppla, kriegen wir alle an einen Tisch, sowohl die Industrie, die ja da steuern kann im Rahmen ihrer Produktentwicklung, wie produziere ich mein Medizinprodukt, was für Interessen bestehen da seitens der Abfallerzeuger, was muss das Produkt können und was braucht der Abfallentsorger am Ende des Tages an Materialien, er damit weiter etwas herstellen, sodass man ein bisschen Richtung Kreislauf wird.
Bleiben wir an der Stelle mal kurz noch bei der Verwertung. Die Remondis Medicine betreibt ja die einzige, soweit mir bekannt, einzige Verwertungsanlage für medizinische Abfälle in Deutschland. Können Sie uns da mal ein bisschen auch mit in die Praxis nehmen? Also wie unterscheidet sich so eine, ich sag mal, Spezialanlage von herkömmlichen Verwertungsanlagen und wie wird dort eigentlich in der Praxis gearbeitet? Gibt es da auch besondere Anforderungen oder wie sieht das aus?
Ja, sehr gerne. Also man muss immer noch bei den medizinischen Abfällen unterscheiden in, sage ich mal, den Hauptabfallschlüssel, die 180104, der oftmals an den Krankenhäusern in Pressen gesammelt wird und dann direkt in die Hausmüllverbrennung geht. Bei unserer Anlage, die wir in Lünen haben, geht es vor allem um die Verarbeitung oder geht es nur um die Verarbeitung von infektiösen Abfällen. Ja, das bedeutet, dass wir quasi bei unseren Kunden die infektiösen Abfälle, die alle in Einweg-Kunststoffbehältern gesammelt werden in verschiedenen Größen, die holen wir bei unseren Kunden ab, fahren sie nach Lünen und haben hier halt aufgrund der, ja sagen wir, hervorragenden Infrastruktur im Remondis-Lippe-Werk die Möglichkeit, über ein Vakuum-Dampf-Vakuum-Verfahren die infektiösen Abfälle quasi ja zu desinfizieren und aus einem gefährlichen Abfall einen ungefährlichen Abfall zu machen. Es ist auch aktuell so, dass wir diese Abfälle nach dem Bearbeitungsprozess dann hier in das Kraftwerk geben, um sie hier energetisch zu verwerten. Und wir beziehen dann wiederum den Dampf, die Energie als auch die Druckluft für unseren Prozess dafür und können dadurch halt das Material auch von der Ökobilanz besser verarbeiten als eine Sonderabfallverbrennung, die es ja nur zur Beseitigung übernehmen kann. Und perspektivisch ist es jetzt sogar so, dass wir uns mit den Behörden abgestimmt haben und dort jetzt auch eine Genehmigung vorliegt und wir jetzt auch perspektivisch in diesem Jahr noch eine Sortieranlage für diese infektiösen Abfälle in Betrieb nehmen, also erst nach dem reinen Desinfektionsprozess und dann vor allem die Abfälle des Behälters, aber auch weitere Kunststoffabfälle dort raussortieren, die dann auch wieder zu unserer Schwestergesellschaft der Remondis Plano geben, dass sie daraus wieder ein Granulat produzieren können und die Reststoffe, die quasi überbleiben, gehen weiterhin hier ins Kraftwerk, worüber wir dann wiederum den Dampf und die Energie und die Druckluft für unseren Prozess beziehen können, was dann natürlich schon sehr nachhaltig ist und wir natürlich auch perspektivisch, oder das ist unsere Vision, zu sagen, wenn wir dann einen Kunststoffgranulat eigentlich aus diesem Material wieder produziert haben, ja, also ein Rezyklat, das auch wieder unseren Lieferanten zur Verfügung zu stellen, dass daraus wieder die neuen Behälter gemacht wird, weil man muss sich einfach vorstellen, infektiöse Abfälle, pathologische Abfälle, zytostatische Abfälle müssen einfach in Einwegbehältern entsorgt werden. Das ist einfach die Vorgabe aus der Lager und daher gibt es da keine anderen Möglichkeiten und das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr guter Ansatz. Man muss aber auch sagen, wenn ich mir die Abfallmengen anschaue, die so im medizinischen Bereich einfach unterwegs sind, nehmen wir mal die 1801-Nummern, dann ist der Großteil einfach der krankenhausähnliche Gewerbeabfall, so möchte ich ihn mal nennen. Ja, und der infektiöse Amtsabfall ist davon 3%. Also das ist ein verschwindend geringer Anteil, für den wir aber doch einen sehr hohen Aufwand betreiben müssen, um den in diese Verwertung zu bekommen.
Ja, es ist ja auch, kann ich mir vorstellen, dann eben diese Art der Verwertung deutlich teurer als zum Beispiel eine einfache energetische, oder?
Also das ist auch das, ich sag mal, wenn ich mir Kinderbücher anschaue, wo das Thema Recycling näher erläutert wird, das steht schon in den Kinderbüchern, dass der Aufwand und der Kostenfaktor da sehr hoch ist, als es halt in die nächste, sagen wir mal, Sonderabfallverbrennung, ich sag mal, davon gibt es ja auch nicht alle paar Kilometer eine Sonderabfallverbrennung, sondern da muss man einfach auch schon einige Kilometer fahren. Und diese Behälter sind in der Regel sehr leicht, heißt man fährt viel Volumen durch die Gegend, aber kaum Gewichte. Also ist schon auch die Logistik dahinter sehr, sehr wichtig zu beobachten. Man braucht entsprechende Zwischenläger, um das umzuschlagen, das Material. Also das ist schon mit sehr, sehr viel Logistik am Ende des Tages auch verbunden.
Gibt es denn da schon Ideen, wie man die Wirtschaftlichkeit verbessern kann?
Also zum einen fangen wir jetzt an, daran zu setzen, dass wir E-LKWs einbauen oder E-Sprinter, aber das geht auch nur für kleinere Kunden. Also wenn ich jetzt größere Krankenhäuser habe, plus die Ladeinfrastruktur mal betrachte, ist es noch ein weiter Weg, aber wir sind zumindest dabei, damit zu starten. Was eine Möglichkeit wäre, aber da muss man dann auch an die finanzielle Situation der Krankenhäuser denken, ist das Thema Einsatz von Rezyklatbehältern. Bis dato war es halt so, dass der Neuwarenbehälter oder der Behälter aus Neuware günstiger war als der Behälter aus Rezyklatware. Wir haben diesen Behälter aus Rezyklat schon seit ein paar Jahren im Einsatz, wobei man dann sagen muss, der Kostendruck der Krankenhäuser hat jetzt nicht dazu gesorgt, dass sie gesagt haben, wir nutzen Rezyklatbehälter. Durch den Krieg im Nahen Osten ist es jetzt dazu gekommen, dass der Behälter aus Neuware kostenintensiver ist als der Rezyklatbehälter. Wir versuchen das auch gerade mit unseren Kunden quasi umzustellen auf einen Rezyklatbehälter. Aber auch das ist noch ein weiter Weg. Und auch die Verfügbarkeit ist immer das klassische Thema. Ich muss auch das Rezyklatmaterial erstmal verfügbar haben. Aber man hätte dann zumindest schon mal auch von der Ökobilanz, zumindest mal vom CO2-Äquivalent, einen Vorteil im Vergleich zum Neuwarenbehälter.
Ja, das ist auch ein immer wiederkehrendes Thema hier im Podcast, wo wir darüber sprechen, dass eben gerade Virgin Plastic einfach viel zu günstig ist im Vergleich zu Rezyklaten und dadurch der Rezyklateinsatz natürlich auch stark eingeschränkt ist, ne? Das wäre auch übrigens meine nächste Frage jetzt gewesen, das, was Sie gerade fast schon beantwortet haben, nämlich wie eigentlich die Nachfrage nach den dann von Ihnen hergestellten Rezyklaten ist.
Ja, also wir wollen es vor allem einsetzen für unsere Behälter, die wir halt wieder in den Kreislauf geben wollen. Ansonsten ist das dann quasi, würde das dann eher auch über unsere Schwestergesellschaft tatsächlich laufen, die gesamte Vermarktung, weil man da einfach sagen muss, dort sind die Kunststoffexperten, die kennen sich mit dem ganzen Markt gut aus. Wir kennen uns mit dem Markt im medizinischen Bereich gut aus. Aber das ist halt auch unsere Vision zu sagen, ja, wir geben es zurück an unseren Hersteller und an unseren Lieferanten und der kann daraus wieder ein gutes Produkt herstellen.
Ich hatte noch ein anderes Modell davon gelesen, und zwar aus den Niederlanden. Und ich finde das immer ganz spannend, dass einige schöne Modelle aus den Niederlanden kommen, aber dort wird auf general überholte Medizintechnik gesetzt. Gibt es so ein Modell auch in Deutschland, beziehungsweise gibt es vielleicht Pläne dafür? Wissen Sie etwas dazu?
Ja, nee, also mir ist jetzt so von der Praxis her bekannt, Siemens bietet auch solche Rebuild- oder general überholte Medizintechnik an, aber da reden wir von Großgeräten, ne, die in die Diagnostik gehen, dort eingesetzt werden und nicht so von kleinen, handlichen, schnuckeligen Medizinprodukten, die auch unter Umständen teuer sind, aber eben die Phase des Rebuild nicht so war. Oder kann man dort nicht so ansetzen. Ne? Das ist das Einzige, was ich kenne, Herr Fimpeler, vielleicht haben Sie noch mehr.
Ich glaube, das Thema, was mir noch so bekannt ist, sind so Geräte, die durch die Firma Vanguard aufgearbeitet werden. Die sind ja auch für, sag ich mal, gewisse Produkte zugelassen von verschiedenen Herstellern. Aber das ist, glaube ich, auch ein sehr langwieriger Prozess. Dadurch, dass ich aber dann nicht im Medizinprodukterecht etc. so tief drin bin, aber man bekommt das aus den verschiedenen Projekten, Forschungsprojekten mit, dass dort aber auch zumindest Vanguard diese Themen entsprechend versucht aufzuarbeiten. Aber die Regulatorik da wohl auch sehr, sehr stringent ist und das, was man halt immer wieder anführen muss, das Thema Hygiene, Schutz des Menschen, Schutz der Umwelt, das sind schon die Hauptkriterien und man hat ja auch eine entsprechende Produkthaftung am Ende des Tages, wenn man jetzt ein Gerät herstellen würde, was dann ja vielleicht nicht den Standard entspricht und nicht die Hygiene, sag ich mal, gewährleistet.
Und was sind das für Geräte, über die wir hier sprechen? Also sowas so wie Röntgenmaschinen oder?
Bei Vanguard sind zum Beispiel meines Wissens nach Herzkatheter, die mehrfach wieder in den Kreislauf gegeben werden, bis sie dann irgendwann mal das End of Life erreicht haben. Aber auch da kann man sagen, wenn man das Thema Herzkatheterspitzen nimmt, die sind mit Platin besetzt. Auch da haben wir zum Beispiel von der Remondance Medison eine Aufbereitung, sodass wir zumindest die Herzkatheterspitzen entsprechend aufarbeiten können und dann aber auch die Klinik zum Beispiel am Ende des Tages eine Rückvergütung bekommt für das aufbereitete Material.
Gut, dann würde ich mal gerne ein bisschen die Flughöhe vergrößern und mal jetzt von oben auf so bundesweite Vorgaben schauen. Und zwar 2020 wurde ja der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft beschlossen und der sieht vor, den Anteil kreislauforientierter verwendeter Materialien bis zum Ende des Jahrzehnts auf 23,2% zu verdoppeln. Wie realistisch ist eigentlich so eine Verdopplung für den Gesundheitssektor? Also gerade wenn ich mir überlege, dass wir darüber sprechen, wie kompliziert eigentlich die Handhabung ist und wie viele Vorgaben es gibt. Also kann man so eine Zahl überhaupt erreichen, beziehungsweise wie erreichen wir diese Zahl überhaupt?
Also ich denke, für den Gesundheitssektor ist es eine sportliche Aufgabe und ich wage es jetzt, Stand heute 2026, zu bezweifeln, dass wir das bis 2030 hinkriegen. Ja? Weil, wie schon erwähnt, es gibt viele Bestrebungen, auch in der Bundesrepublik, das, was passieren muss, das Bewusstsein ist da, es passiert an einzelnen Stellen schon viel, sei es jetzt die Anlage von Remondis oder eben auch einzelne Industrie, herstellende Industrie, die bereit sind. Aber bis das komplett, bis das dann auch Wirtschaftlichkeit, ne? Man muss ja wissen, wie finanziert sich ein Klinikum. Ne? Hier ist ein kommunales Unternehmen, man hat die duale Finanzierung, du hast die Krankenkassenbeiträge und du hast die Fördergelder, private Klinik kann besser wirtschaften oder je nach Träger. Ne? Und das ist dann das Problem, was der Anwender draußen auch hat. Ne? Und wenn da dieses Spagat geschaffen wird, dass wir es alle irgendwie finanziell hinkriegen, dann denke, dann geht es ruckzuck. Ja, ruckzuck ist vielleicht übertrieben, aber dann doch vielleicht
schneller,
bis
ja.
35 einen weiteren Schritt voran. Aber bis 2030, da habe ich so meine Bauch.
Ja, definitiv. Also und man muss da auch immer noch gucken, das Thema Medizinprodukterecht oder Medical Device Regulation ist dann noch ein ganz wichtiges Element. Also bevor ein Medizinprodukt geändert wird, es muss dann wieder in den entsprechenden Zulassungsverlauf gehen. Das dauert teilweise 2 bis 3 Jahre, bis also dort das neue Medizinprodukt, wenn ich dort Komponenten ändere oder ganz neu entwickle, bis die auf den Markt kommen und zugelassen sind und ich sie auch in der Klinik wieder anwenden kann. Das ist schon sehr intensiv und daher glaube ich auch, dass dort, bis das soweit kommt, noch einige Jahre dauern wird. Es wird ein stetiger Prozess sein, aber das wird irgendwann funktionieren müssen.
Vor allem, also das ist zumindest was ich mir vorstellen könnte, da hatte ich in der Vorbereitung auch direkt dran gedacht, passieren ja auch immer unvorhergesehene Ereignisse, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie. Und wenn ich mir da mal überlege, was alleine damals für ein Abfallaufkommen entstanden ist und wenn ich alleine an die Maskenverwendung denke, das muss ja gerade im Gesundheitssektor immens gewesen sein oder vielleicht sogar noch spürbar, oder?
Ja, vielleicht darf ich da einhaken, weil
gerne,
das ist ja gutes Thema, die Nachwirkungen von Corona. Und wenn wir nur uns ein Medizinprodukt rauspicken, das wären die Einmalhandschuhe.
Mhm.
Und man hatte sich damals auf viel Unsicherheit, viel Angst, viele, viele Faktoren für jeden Handgriff Einmalhandschuhe angezogen. Und jetzt gibt es in der Bundesrepublik eben diese Aktionen, wo von vielen, vielen Kliniken und Kompetenzzentren unterstützt wird, diese Handschuhe jetzt wieder bewusst einzusetzen. Wo brauche ich einen Einmalhandschuh? Wo nicht? Und da gilt es jetzt viel Aufklärungsarbeit. Und wir im Unternehmen starten auch jetzt zum 1.7. mit dieser Handschuhkampagne. Und wenn man sich mal die Zahlen so durch den Kopf gehen lassen will, letztes Jahr 20 Millionen Einmalhandschuhe, 700.000 Euro. Und wir haben gesagt, Studien belegen, 30% sind realistisch, das einzusparen. Wenn wir sagen, wenn wir 10% erreichen innerhalb eines Jahres, dann ist schon viel gewonnen. Ne? Und das ist nur eine Auswirkung von Corona, eben auch ein Medizinprodukt.
Und wie sieht das da aus, also wenn wir jetzt mal weggehen von dem tatsächlichen Infektionsschutz und so weiter, aber gerade bei den Abfallaufkommen oder der Verwendung von Medizinprodukten, bereiten Sie sich eigentlich schon auf solche Fälle vor? Also wenn man jetzt sagt, in der Zukunft kann ja sowas wieder entstehen, wir könnten eine neue Pandemie bekommen oder wer weiß, etwas Ähnliches, aber gibt es da auch Vorbereitungsmaßnahmen schon, die Sie treffen?
Gut, man hat viel gelernt während Corona und ich denke sowohl auch die Industrien, da denke ich auch wieder an Remondis Medison, man braucht ja auch Behälter für die infektiösen Abfälle, je nachdem, was es dann für Erreger sind und dieses Bewusstsein ist vorhanden und man weiß auch, man braucht dann zusätzliche Lagerkapazität. Man muss sich dann an solchen Stellen auch ein Stück weit von Badensysteme, der Abfalltrennung verabschieden, weil einfach dann vorrangig war, hoppla, wir benötigen Behälter, Farbe ist egal und das muss man dann intern kommunizieren. Und da hat man schon sehr viel gelernt oder Herstellung von Händedesinfektionsmitteln auch. Das war ein Thema, wie kriegt man das hin? Und da hat man viel gelernt und auch die unterschiedlichsten Kreise im Unternehmen bei uns sagen, ja, dann haben wir wieder ein Lager und dann tun wir wieder das herstellen und machen das wieder selber. Das ist schon möglich, ne? Aber alles im begrenzten Rahmen.
Weil das, finde ich, ist auch so ein spannender Punkt, über den sehr wenig gesprochen oder diskutiert wird eigentlich. Man sieht immer der Aufwand, der betrieben wird, um eben mit sowas umzugehen. Man sieht ja, wie, ich sag mal, Ärzte gekleidet sind, was für Produkte benutzt werden, die dann danach direkt ausgetauscht werden müssen oder entsorgt werden müssen. Aber das, was dann im Hintergrund bei Ihnen eigentlich abläuft, den Teil sieht man ja nicht.
Oder während der Corona das Thema Schutzmasken und diese Schutzkittel. Und wenn wir jetzt wieder, man sieht es ja aktuell in der Lage draußen, die Kriege etc., wir müssen eigentlich wieder dahin kommen, dass Produkte, die diese Infrastruktur, die Kliniken benötigen, auch im näheren Umfeld hergestellt werden und nicht über weite Wasserwege und Ähnliches beschafft werden müssen und wo ganz andere Strukturen nötig sind. Und wenn wir das in Europa mal wieder hinkriegen würden, zum ansprechenden Preis, das wäre dann schon der große Batzen, den man gelernt hat aus so einer Pandemie. Ne? Das sind auch die Wirtschaft. Das ist halt ein Thema, spielen ganz andere Themen noch mit rein. Was kostet das Strom, was kostet Energie zum Beispiel, ne? Oder Arbeitskräfte, dass man es in Europa herstellen kann.
Mhm. Aber ja, das ist ein anderes Thema schon da. Ja. Ja, da können wir wahrscheinlich auch eine gesamte Podcast-Folge zu aufnehmen. Genau, ich würde an dieser Stelle aber gerne einmal nochmal ein Thema aufgreifen. Das hatten Sie zu Beginn einmal gesagt, und zwar das Produktdesign. Und da gibt es mit der Hochschule Pforzheim gerade ein Projekt, das Projekt Mike, das erforscht, wie medizinische Einmalgebrauchsprodukte besser für die stoffliche Verwertung designt werden können. Und das finde ich ist auch ein ganz spannendes Projekt. Vielleicht können Sie das einmal für die Hörerinnen und Hörer kurz skizzieren oder vielleicht zusammenfassen. Womit wird sich dort eigentlich genau beschäftigt?
Also bei dem Projekt Mike, das Thema oder halt medizinische Einmalgebrauchsprodukte in der Kreislaufwirtschaft, wo dann wirklich mal die verschiedenen Partner aus Wissenschaft, also die Hochschule Pforzheim mit den industriellen Partnern, Medizinprodukteherstellern wie AS Colab, Harro Höfliger, Karl Zeiss, Meditec, aber auch dann mit den Kliniken, wie zum Beispiel hier den München-Kliniken, aber auch die Kliniken aus Lüneburg, und wir dann als Entsorgungspartner zusammenarbeiten, um uns verschiedene Produkte anzuschauen, wie kann man diese quasi perspektivisch recyceln oder wie muss auch das Ökodesign quasi aussehen, damit man es perspektivisch besser recyceln kann, weil heutzutage ist es so, dass wenn ich mir mal verschiedene Elemente wie Endocutter oder sowas angucke, die Einmalgebrauchsprodukte sind, die sind aber mit verschiedenen Materialien, verschiedenen Kunststoffen zusammengeklebt, zusammengeschweißt. Ja, halt ähnlich wie in der Automobilindustrie. Das sind mittlerweile alles Module, die ich eigentlich kaum noch auseinanderbekomme, kaum recyclingfähig sind. Und ähnlich ist es beim Medizinprodukt eigentlich auch. Und die Hochschule Pforzheim arbeitet dort an einer Richtlinie und an einer, sagen wir mal so, Informationsleitfaden für die Medizinproduktehersteller, wie man dann perspektivisch einfach die Produkte auch gestalten kann, sodass sie recyclingfähig werden. Man arbeitet dort auch an der entsprechenden Publikation, was dann aber auch wiederum, ich habe es vorhin gesagt, die Medical Device Regulation, das wird wieder einige Jahre brauchen, bis die Medizinprodukte eigentlich so weit modernisiert sind, recyclingfähig gemacht worden sind, dass man dort aktiv werden kann.
Ja, das fürchte ich, einige Jahre. Welche Änderungen sind denn überhaupt möglich? Also welche Möglichkeiten lässt uns denn der rechtliche Rahmen, diese Produkte überhaupt so zu verändern, dass sie recyclingfähig werden?
Also ich bin jetzt nicht so tief in dieser MDR. Ich weiß nicht, ob Frau Schuhen da ein bisschen tiefer drin ist, was das Thema angeht. Aber ich glaube, das klassische Thema ist einfach, dass man mehr Monomaterialien einsetzt, die dann einfach einfacher zurückgewonnen werden können und nicht aus verschiedenen Kunststoffen zusammengeschweißt sind am Ende des Tages.
Ja, und vielleicht ergänzend, wenn noch mehr Materialien in dem Medizinprodukt drin sind, ich komme immer wieder auf Klammernahtgeräte zurück, die ja klassische Vertreter dafür sind, dann haben wir auch noch Metalle. Metalle ist ein hochwertiger Rohstoff dann wieder, und diese Dinge vom Kunststoffanteil und Metallanteil, die müssen gut zu trennen sein. Wenn das die Industrie so hinkriegt, jetzt bei solchen Produkten ist schon viel gewonnen, und dann, dass dann nur vielleicht auch dieser Kunststoffanteil in die künftig Sortieranlagen, Dampfdesinfektion in Lünen geht und der Metall zu Metallverwerter, wenn das machbar ist, das wäre schon sehr, sehr toll und eben finanziell dann wieder interessant. Dann kann man diese Kosten, die durch den Transport innerrepublikanisch sind, zur Aufbereitungsanlage für Kunststoffe kompensieren, weil du hast im Regelfall Metallverwerter in der relativen Nähe, und wenn dann eine Rückvergütung erfolgt, dann ist es auch spannend.
Jetzt hatten Sie, Herr Fimpel, auch schon gesagt, dass das Ergebnis dann eine Richtlinie sein soll. Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Also wer der Adressat dann dafür ist, wo geht das Ganze dann rein? Also schauen wir dann Richtung Abfallverordnung, wo wir Änderungen vorschlagen müssen? Geht das Ganze in die Medizintechnik, also Technik? Also wo geht dann diese Richtlinie hin?
Also diese Eco-Design-Guideline ist dann eher das für die Medizinproduktehersteller. Ja, wie kann ich Rezyklate einsetzen? Wie muss das Material oder wie muss das Gerät, sag ich mal, geschaffen sein? Auch da es ist ja sehr vielfältig. Wir haben einmal die Verpackungsmaterialien, in die diese Medizinprodukte eingepackt sind, ja. Muss es eine Sterilgutverpackung sein? Also da gibt es ja die verschiedensten Elemente und die verschiedenen Flughöhen. Aber auch im Bereich der Abfallregulatorik muss man sich diese Themen mit Sicherheit anschauen. Was kann ich womit eigentlich machen? Oftmals sind die Behörden dort mit am Zug. Ich sag mal, das ist nun mal der Hauptabfallschlüssel, die 80104, dort, wo ich sowohl trockene als auch, ja, sagen wir, verunreinigte Elemente habe, wie, ne, mit Blut oder Sekreten, Exkrementen, verunreinigten Elementen, die sehe ich einfach zwingend erforderlich in einer Müllverbrennung. Kommen wir aber dann zu den Themen, wo ich vielleicht dann Infusionsschläuche etc., die vielleicht die ein trockenes Material sind, die ich auch recyceln könnte, wo aber natürlich die Nadeln fehlen. Also einfach das Thema Arbeitsschutz dann auch wieder habe. Das sind, glaube ich, so perspektivische Elemente, die man angehen müsste, aber dementsprechend muss ich auch die Sortieranlage ausstatten mit Möglichkeiten, dass dort auf jeden Fall auch der Mitarbeiter, der in der Sortieranlage unterwegs ist, sich nicht verletzt, sich keine Infektionskrankheiten zuzieht etc. Also es ist schon, glaube ich, noch ein Weg, der über ein paar Jahre gehen wird, aber es muss meiner Ansicht nach zwingend in diesem Bereich etwas passieren, dass wir dort einfach auch im Sinne der Nachhaltigkeit besser werden.
Was wären an dieser Stelle Ihre Wünsche, Frau Schuren, an das Ergebnis dieses Projektes?
Also ich stelle mir das so vor, ich habe den OP wieder vor Augen, ich habe die Platzverhältnisse vor Augen. Und wenn dann die Industrie auch so weit ist und die Entsorgerfirmen auch, dass es heißt, jawohl, wir können solche Medizinprodukte in einem Behälter erfassen, egal wer der Hersteller ist. Und dieses wird dann zu einer Aufbereitung, Dampfdesinfektion, Sortieranlage gesendet. Dann sind alle happy. Dann fallen mir im OP alle um den Hals. Und das sind so Themen, ja, schauen Sie mal, dass wir sowas hinkriegen. Also das wäre so mein Wunsch. Und von der Abfallverzeichnisverordnung, von der Nomenklatur, bedarf es vielleicht eine neue Abfallschlüsselnummer. Ich weiß ja allerdings nicht, wie schnell sowas dann vonstatten geht. Man hat noch Platzhalter, das wäre dann beispielsweise eine 180105 für solche Abfälle, dass man die dann komplett transportieren könnte. Oder auch, wenn es dann wieder komplexere Geräte sind, wo sich der Metall, bleibt beim Metallanteil, nicht abtrennen lässt, dass dann am Ende des Tages dieser Weg zur Aufbereitung günstiger wird, weil dann diese Metallanteile ja rausgezogen werden können über Metalldetektoren. Und dann dort eine gewisse Entlastung finanzieller Art stattfindet und die vielleicht auch an Kunden zurückgegeben werden. Und dann ist auch diese Transportwege, ne, das macht es ja heutzutage ja so teuer, weil eben diese Rahmenbedingungen sich in der Welt geändert haben mit diesen Verteuerungen der Rohstoffe etc. Und das ist ein Thema.
Ich meine, es gibt ja dazu auch die passenden Pilotprojekte, sage ich mal, wo das jetzt startet. Auch wir von Remondis Medison sind dabei mit einer Anlage, wo wir dann auch, also nicht hier in Lünen, aber an einem anderen Standort, wo wir dann auch über ein Vakuumdampfverfahren versuchen, diese Endokata-Metalle zu desinfizieren und die danach dann halt wieder dem Elektrorecycling zur Verfügung zu stellen oder auch, sag ich mal, der Schrottaufbereitung, sodass man diese Wertstoffe halt perspektivisch auch schon dort relativ schnell zur Verfügung stellen kann, wieder dem Markt. Das haben wir dort auch entsprechend mit den Behörden abgestimmt und abgeklärt. Also das ist halt das, was zum einen gut ist, sage ich mal, dass man auf jeden Fall immer mit den Behörden sprechen muss, die das dann halt auch genehmigen, weil das Themenfeld ist halt einfach komplex, muss man schon sagen. Und das ist natürlich schon auch immer ganz wichtig dabei.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, weil wir haben ja das Thema, wir haben viele Bundesländer in Deutschland und Abfall zur Beseitigung darfst du nicht über Bundeslandesgrenzen transportieren. Also wenn man dann schon sagt, man macht vielleicht eine neue Abfallschlüsselnummer weg von der 0104 hin zu 0105, wie auch immer, dass es dann auch zur Verwertung schon eingestuft ist. Und zur Verwertung kannst du das über diese Bundeslandesgrenzen transportieren. Das gibt das Abfallrecht her. Und das ist aktuell eben auch noch ein bisschen ein Hemmschuh. Und da, wie Herr Fimperner sagte, Behörden müssen mit ins Boot. Die müssen sich dessen bewusst sein und dann auch solche Fälle eben zulassen. Dann ist tatsächlich allen in der Republik.
Ja, das denke ich auch, aber das Bewusstsein zumindest für diese Problematik ist ja vorhanden. Herr Fimperle, jetzt habe ich noch eine ganz kurze Frage an Sie, weil Sie das vorhin einmal gesagt hatten, und zwar, dass Sie gerade eine neue Sortieranlage bauen. Am Standort Lünen nehme ich an.
Genau.
Können Sie ein bisschen noch zu weiteren, also was steht denn so in nächster Zeit an, gerade wenn wir auf den Gesundheitssektor gucken? Also gibt es da noch andere Entwicklungen, über die Sie etwas berichten können oder berichten dürfen?
Also das ist, sag ich mal, die für uns zumindest mal wichtigste Weiterentwicklung. Das hat jetzt auch einige Jahre gedauert, bis wir dieses das Verfahren überhaupt genehmigt bekommen haben. Dort standen wir immer im engen Austausch mit den Behörden. Das andere Thema war das, was wir gerade eben angesprochen haben, das perspektivische Recycling von einmal Produkten, sag ich mal, die aus dem OP-Bereich kommen, also Endokutter, aber auch von den normalen Stationen, wo ich aber zumindest immer irgendeine Wischdesinfektion oder ein Desinfektionsverfahren brauche, um einfach tatsächlich Viren, Bakterien unschädlich zu machen, um es dann in die normale stoffliche Verwertung geben zu können. Das andere Thema wird mit Sicherheit noch einige Jahre dauern, wo man dann sagen muss, okay, aus der 180104 kann ich vielleicht eine 180105 machen, einen trockenen Abfall. Das glaube ich aber werden wirklich Themen sein, wo dann auch die Recycler, die Entsorger alle mit ins Boot müssen, um zu gucken, okay, wie kriegen wir denn überhaupt unsere Sortiertechniken, unsere Sortieranlagen so aufgerüstet und darf ich das Material dann überhaupt dort reinfahren? Es gibt über das Material relativ wenig Wissen. Was ist tatsächlich drin? Also heißt das Thema Sortieranalysen, wo man dann wirklich mal schauen muss, gibt es weitere Forschungsansätze, weitere Forschungsprojekte, die dieses Material wirklich mal überprüfen auf Recyclingfähigkeit? Und das ist halt einfach der große Stoffschirm 80104. Das Thema infektiöse Abfälle ist überschaubar im Vergleich zu den großen Mengen, die über die normalen klassischen Müllpressen abgeholt werden, die an jeder Klinik vor Ort stehen.
Okay, und das mal aufgreifend, wenn wir jetzt ganz weit mal in die Zukunft schauen und das auch als abschließende Frage dieses Gesprächs. Können wir es denn schaffen, dass der Gesundheitssektor überhaupt vollständig zirkulär wird und wir diesen riesigen Kreislauf schließen? Oder gibt es einfach Grenzen, beziehungsweise gibt es einfach Produkte, wo wir akzeptieren müssen, dass die überhaupt nicht recyclingfähig sind?
Ich weiß jetzt nicht, in welchen Zeiträumen wir reden, aber momentan kann ich mir das nicht vorstellen, dass wir 100% zirkulär werden. Gibt es andere Industriezweige, wo es sicherlich geht? Ein Stück weit schaffen wir es, da bin ich mir sicher und bin da zuversichtlich. Aber man muss halt auch die Zeitschiene im Kopf haben und das Finanzielle dann, was eben im Gesundheitssektor auch ganz besonders ist. Aber vollständig, das könnte ich jetzt heute nicht unterschreiben.
Dem kann ich auch nur beipflichten. Also ich glaube tatsächlich, dass das zum einen noch einige Jahre dauern wird, aber auch gerade das Thema mit, wie gesagt, körperlichen Sekreten, Exkrementen, verunreinigten Abfälle, die müssen einfach nach wie vor aufgrund der Hygiene direkt in die Müllverbrennung fahren. Aber in den anderen Bereichen, gerade was das Thema Verpackungskomponenten angeht, wird man mit Sicherheit, glaube ich, auch, und da merkt man diese Dynamik auf dem Markt, wird schon einiges passieren, dass man Sachen auch über den grünen Punkt, sage ich mal, über die Leichtverpackungen entsorgen kann. Das wird, glaube ich, passieren, aber ich glaube auch, dass es nicht funktionieren wird, das in den nächsten Jahren 100% hinzubekommen und ein Restanteil wird auf jeden Fall immer verbleiben. Da werden wir nicht drum herum kommen.
Haben Sie zufällig Einblicke in das Projekt Mike in die Roadmap? Also wissen Sie, wann da erste Ergebnisse vielleicht kommuniziert werden?
Zum Thema Mike, also es sind schon einige Ergebnisse auch über Publikationen kommuniziert worden auf verschiedenen Plattformen. Die Zeitlinie ist so, dass das Projekt voraussichtlich noch bis Mitte nächsten Jahres fortgeführt wird und dann wird mit weiteren Ergebnissen gerechnet und dann auch diese Ökodesign-Guideline wird dann irgendwann veröffentlicht werden. Die finalen Ergebnisse werden dann über einen Abschlussbericht veröffentlicht und dann wird man mit Sicherheit daraus auch nochmal Schlussfolgerungen ziehen können. Wo geht der gesamte Bereich hin? Und es sind ja auch schon Folgeprojekte angedacht, über die man dann auch weiterhin sprechen wird.
Alles klar. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wer zu diesem Thema informiert bleiben möchte, unbedingt beim Podcast dabei bleiben, wenn so etwas veröffentlicht wird oder es gibt einen Abschlussbericht oder Ergebnisse. Da werden wir ganz sicher auch noch drüber sprechen. Für weitere Informationen zu dieser Folge, tiefergehendes Material oder wer gerne auch mal etwas lesen möchte, kann einmal einen Blick in unsere Shownotes werfen. Dort sind noch Links hinterlegt, wo man sich ein bisschen zum Projekt oder zu verschiedenen Studien schlau machen kann. Ja, für den heutigen Tag, ich fand es mal einen ganz spannenden Einblick in die besonderen Herausforderungen des Gesundheitssektors. Hat mir viel Spaß gemacht, mal Praxiseinblicke zu bekommen und mal wirklich hinter die Kulissen ein bisschen zu blicken. Und dafür und für Ihre Teilnahme bei diesem Gespräch, Frau Schuhan, Herr Fimpeler, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Danke Ihnen, ja, gerne.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.